Birgit Morin hört uns in Berlin. Guten Morgen, Frau Morin.
Schönen guten Morgen.
Sie beraten Menschen in ihrer Karriere, in ihrer beruflichen Laufbahn.
Ja.
Das, was Frau Simonis eben geschildert hat, dieses ja fast blinde Hineintappen in eine Falle. Es ist ja nicht immer so prominent, aber das gibt es ja auch, ich würde mal fast salopp sagen, im richtigen Leben, also außerhalb von Politikerkarrieren. Was erleben Sie in Ihrer Beratungstätigkeit?
Ich mache die Erfahrung, dass Menschen, die ausgezeichnet sind mit Brüchen, ich nehme mal diesen Begriff Auszeichnung, die wunderbare Gelegenheit haben, ihr bisheriges Leben, ihre bisherige Laufbahn nochmal zu überdenken. Das heißt, ich könnte jetzt die Theorie aufstellen, das mache ich jetzt an der Stelle einfach mal, dass Krisen dazu gedacht sind, uns auf Richtungen, auf Möglichkeiten, auf Potenziale aufmerksam zu machen, die wir ohne eine solche Irritation, die das ja immer bedeutet, in keinem Fall wagen würden, anzugreifen, aufzunehmen, uns anzuschauen.
Aber bevor wir, kurze Frage, bevor wir in die Zukunft gucken, was kann passieren, wenn so eine Karriere endet? Was kann man daraus Positives ziehen? Hätte vielleicht Herr Ludwig schon mal mehr auf seinen Körper hören können und hätte vielleicht Frau Simonis sich etwas besser umtun müssen in ihrer politischen Nachbarschaft, um das drohende Ende kommen zu sehen? Oder ist das vollkommen utopisch, so zu denken?
Also ich glaube, es gibt die Theorie vom richtigen und falschen Fehler. Der richtige Fehler ist der, wenn ich etwas tue aus reinem Herzen. Ich habe soweit mir möglich alles bedacht. Ich habe Rat eingeholt und habe die Dinge geprüft für mich soweit wie möglich. Und wenn dann was in die Hosen geht, dann ist das ein richtiger Fehler. Und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, kann man tragen. Wenn ich etwas unterlasse, also nicht prüfe, mir keine Gedanken mache und dann blind oder auch in dem Wissen, dass da was möglicherweise schief sitzen könnte, dann es dennoch tue, dann würde ich von einem falschen Fehler sprechen.
Warum geht uns das so an die Nieren, wenn es dann kommt?
Weil es immer bedeutet, Abschied zu nehmen von gewohnten Dingen, von Dingen, die uns vertraut sind, von Mustern, von Routinen. Und in denen fühlen wir uns sicher, selbst wenn wir unzufrieden sind damit beispielsweise. Das kommt ja auch vor. Wir halten Routinen aufrecht, die uns gar nicht mehr gut tun. Aber den Abschied zu nehmen bedeutet immer, in einen Zwischenraum reinzutreten, der offen ist. Und in dieser Offenheit, da sind auch Unwägbarkeiten, da ist Raum für Projektionen, da ist Raum für Ängste. Und insofern wagen wir uns da nicht ohne weiteres rein, nur durch Böswilligkeiten von außen oder schicksalhafte Impulse.
Denn Krisen machen ja auch labil, das kann ja keiner freiwillig wollen.
Nein, das sind auch Aufgabenstellungen, die da durchlebt und durchreflektiert werden müssen, die also uns Menschen nicht zustehen, einander zuzufügen, so würde ich das mal sagen. Die gehören auch in kein Curriculum, an keine Schule, da sind die auch gar nicht zu finden, sondern da werden kognitive Fächer, Mathematik, Rechnen, Deutsch, also die Grundrechenarten, also was man so im Alltagsleben braucht, das kann man da lernen, aber auch Computer Science, sowas ist ja auch alles wichtig. Aber die Soft Skills, also die feinstofflichen Dinge, die werden nicht unterrichtet, die verlangt uns das Leben ab. Das ist eine Regie, die wird in einer anderen Abteilung geführt, denke ich.
Welche Gefühle setzt so ein Karriereende frei?
Frustration, auf jeden Fall. Die Identität, man spürt, dass einem der Boden unter den Füßen weggeht. Und vor allen Dingen natürlich auch, und gerade weil wir in einer Kultur sind, die so sehr auf Status bedacht ist und auf Materie und auf den schönen Schein, der Verlust dieses Status bedeutet ja auch ein sozialer Tod. Das muss man mal so sehen, oder es kann zumindest als sozialer Tod erlebt werden. Und das ist natürlich eine große Krise.
Wer schafft das eigentlich besser, sich dann am Schopf herauszuziehen, junge oder ältere Menschen?
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Möglich wäre, das würde ich jetzt mal sagen, wenn jemand wie Herr Ludwig schon sehr früh diese Krise hat mit 21, wie ich gelesen habe, dann ist das was Besonderes, also da den Musikerkrampf hat. Da wird also eine Karriere, die man sich so gedacht hat und so schön zusammengezimmert hatte und schon auch den Erwartungen möglicherweise von Eltern entsprochen hatte und es doch so richtig machen wollte und in jeder Hinsicht gut, plötzlich konterkariert durch eine Botschaft, die der Körper schickt oder wer auch immer, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist da eine Botschaft und die Botschaft müssen wir dann erstmal entschlüsseln. Wir haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir kapitulieren und springen aus dem Fenster. Das gibt's ja auch. Wir haben ja 12.000 Selbstmorde, von denen ich denke, dass einige auch aus solchen Kontexten stammen. Oder aber man lebt weiter. Die, die weiterleben, entwickeln unweigerlich Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse, Techniken, die für alle weiteren Herausforderungen maßgeblich sind. Und die bereiten dann, wenn man die entwickelt hat, also Beharrlichkeit oder eine große Glaubenskraft, also die Grundtugend für jeden Erfolg überhaupt, die, wenn man die entwickelt, dann ist man sozusagen prädestiniert für, in Anführungszeichen, größere Aufgaben.
Weil das Zutrauen zu einem selber ja dann auch wächst in der Folge dadurch. Christian Ludwig wollte Geiger werden und damit auch seinen Beruf gestalten mit diesem Musikinstrument. Ist das dann nicht geworden? Er hat uns das vorhin in der ersten halben Stunde berichtet, weil seine linke Hand nicht mehr mitspielte. Er bekam einen Musikerkrampf, einen sogenannten. Sie haben damals einen Experten kennengelernt, jemanden, der einer Berufsgruppe angehört. Sie müssen mir gerade helfen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt diese Therapieform?
Da gibt es also im Prinzip keine wirkliche Therapieform, aber ich habe jemanden kennengelernt, der Dyspokinesis ins Leben gerufen hat.
Das war das Wort, genau.
Genau, und da auch eine eigene Schule gegründet hat und mir da also den Weg geebnet hat, dass ich also am Klavier eine neue Ausdrucksform gefunden habe und darüber hinaus natürlich also auch großes Vertrauen gegeben hat und mich bestärkt hat in dem, dass ich also tatsächlich auch als Musiker eine Zukunft habe, nur halt nicht als Geiger. Und das war dann eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, also wo ich dann sagen konnte, Mensch, das ist etwas, was mich absolut ausfüllen würde.
Es hat dieses immer noch große Loch, dieses berühmte, in das man fallen kann, in das sind Sie nicht gefallen.
Doch, also in das bin ich sicherlich auch gefallen.
Aber einem großen Schamanen direkt in die Arme, fürchte ich, der Sir Colin Davids, das ist ja wohl ein großartiger Dekonstrukteur gewesen, also der das, was sowieso schon labilisiert war durch den Bruch oder durch den Krampf, nochmal richtig zerstückelt hat und dann sie ja komplett neu zusammengesetzt haben. So wurden sie auf jeden Fall zitiert. Und das sind ja alte schamanische Riten, für die unsere Kultur keinen Namen mehr hat. Aber wenn wir mit persönlichen Krisen zu tun haben, kommen wir natürlich immer wieder an die alten Muster, an die alten Übergangsriten. Also Dekonstruktion ist eine der Möglichkeiten, was Neues zu machen. Und das hat er ja wohl ganz clever angestellt.
Das muss man sich auch gefallen lassen. Heide Simonis, hatten Sie auch jemanden, der Sie dekonstruiert hat?
Nein, das war derjenige, der mich nicht gewählt hat.
Das ist etwas, das sind große Lehrmeister.
Ja, das kam etwas plötzlich. Ich brauchte nicht mehr dafür was zu bezahlen. Und der Tag ist irgendwie an mir vorbeigerauscht, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste abends nicht mehr, was am Nachmittag passiert war.
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich habe für die Krisen ganz großen Respekt, die Sie durchlebt haben, Frau Simonis. Das möchte ich Ihnen einfach mal ganz persönlich hier an der Stelle sagen, wie Sie die auch diese Übergangsriten, diese Übergangskrisen bewältigt haben. Und ich kann nur davon ausgehen, wenn Ihnen das mit rund um 60 passiert, dass dann noch irgendwas Besonderes auf Sie wartet, wo genau die Fähigkeiten, die Sie über diesen Leidensweg oder diesen Kreuzweg oder diese Tortur entwickeln mussten. Und das sind ja bestimmt ganz besondere Fähigkeiten. Sie sind ja auch wieder hier. Das ist ja ein unglaubliches Standvermögen. Also da wartet noch was auf Sie.
Die Karriere ist zu Ende und mit ihr ein großer Teil der Lebensplanung, der Lebensinhalte, ganz jäh. Heide Simonis hat das erlebt öffentlich, als sie im März 2005 eine einzige Stimme für die Wiederwahl zur schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin fehlte. Wenn es mal nicht so läuft im Leben eines, würde ich es in Anführungszeichen sagen, normalen Leben, im Leben eines normalen Menschen, dann kriegen nicht so viele Leute davon was mit. Bei Ihnen, weil Sie immer im Fokus gestanden haben, ist auch ein Scheitern, ein öffentliches Scheitern. Mhm. Also das Leben im stillen Kämmerchen kommt für Sie nicht in Frage, auch heute nicht, Frau Simonis.
Nicht so sehr, weil dann würde ich mich ja langweilen. Das war die größte Schwierigkeit, etwas zu finden, was sozusagen wieder an das anknüpft, was ich gelernt hatte in den 12 Jahren Ministerpräsidentin, 5 Jahren Finanzministerin, 5 Jahren Tarifverhandlungsführerin, 12 Jahre im Bundestag Haushaltssprecherin. Und dann ist ein Loch vor Ihnen, ein großes, großes Loch. Und was in dem großen Loch ist, das wissen Sie nicht. Aber es gibt einen schönen Satz, an den halte ich mich immer. Es ist nicht so schlimm, als dass nicht noch was Gutes dran ist. Also
das große Loch, Frau Simonis, das ist der tiefe Brunnen, in den Sie jetzt reinsteigen können.
Ja, jetzt.
Und in den tiefen Brunnen, da würde ich Sie gerne begleiten. Da steigen wir mal gemeinsam rein. Und da gucken wir mal, was da unten noch so alles zu finden ist. Weil aus dem Brunnen, das wissen wir ja nun aus den Märchen schon, da holen wir das, was wir zum Leben dringlich eigentlich brauchen das Wasser. Ja, mhm. Und ich bin mir ganz sicher, der Brunnen, ihr Brunnen ist tief und da lässt sich noch einiges schöpfen. Und das bringen wir dann in die Welt.
Birgit Morin, ist das auch Ihr Weg, die Stärken der Menschen, die Sie beraten, zu stärken?
Unbedingt. Die Methode, die ich entwickelt habe im Laufe der Jahre, nenne ich Dream Guidance, also Dream, Traum und Guidance führen. Und der Hintergrund ist also für diesen Ansatz meine Erkenntnis aus eigener Erfahrung, Lebenserfahrung, aber auch aus 15 Jahren Beratungserfahrung, dass wenn wir unsere Ziele nur ausrichten an dem, was uns kognitiv, also per Kopfbeschluss konstruierend im Blick ist, dann ist das sehr verkürzt. Wir brauchen im Grunde genommen eine Situation, in der wir einen weiten Blick wagen können, insbesondere wenn wir in einer Krise sind, also in einer Übergangssituation und in Angst, also Angst, Angustia, die Enge, in einer Enge, in einer kognitiven Enge gefangen sind, die Möglichkeit, den weiten Blick einmal zu wagen, den Horizont zu öffnen. Und das geht insbesondere in einem anderen Bewusstseinszustand, also in beispielsweise einem gelenkten Tagtraum, wo ich Abstand bekomme, wo das Gehirn nachweislich um das Vierfache stärker aktiv ist, also in diesem vermeintlich dämmernden Zustand, doch sich uns viel mehr an Möglichkeiten auch der Erkenntnis eröffnet. Und damit arbeite ich, weil es größere Räume auslotet.
Eberhard Erbseköpf aus Helmstadt-Bargen hört uns. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hat das was in Ihnen bewegt, was wir gerade gesagt haben über das Verhältnis von Menschen zum Scheitern ihrer Mitmenschen?
Absolut. Also ich bin ziemlich angetan von Ihrer ganzen Sendung, weil die also fast mein Lebensthema trifft, zumindest berufliche Lebensthema. Also ich lebe heute als freiberuflicher Comiczeichner. Und das hätte ich mich nie getraut. Also ich bin eigentlich ganz klassisch meine Berufsbiografie gegangen, habe auf Lehramt studiert und bin dann aber peu à peu quasi meinem eigenen Schicksal nicht entkommen. Also ich habe dann also nach dem Studium, ich wollte nicht ins Referendariat, ich habe schon gespürt, ich möchte in die Institutionsschule nicht rein und konnte dann damals schon ein bisschen als Zeichner leben, habe aber vor allem in diesem Outdoor-Trainings-Beratungsbereich als Freiberufler angefangen. Und habe mich da auch ganz gut entwickelt, hatte dort auch Karriereoptionen. Aber der Spagat zwischen meinen beiden freiberuflichen Standbeinen wurde immer größer. Und schließlich 2003 bekam ich ein super Jobangebot in diesem Trainingsbereich, Beratungsbereich. Und dachte wirklich, ja, das ist es jetzt. Und musste damit den Zeichner amputieren und bin dann herrlich 2003 in einen Burnout reingerutscht. Das war eine ganz schauerliche Zeit.
Weil Sie zum Ausgleich nicht mehr zeichnen wollten, konnten?
Weil ich, denke ich mal, heute mich selber extrem unter Druck gesetzt habe, genau diesem schon viel besprochenen Druck, ist, ja, also erfolgreich sein zu müssen. Und ich hatte schlichtweg nicht das Vertrauen, dass ich das selber hinbekomme, so eigene Strukturen zu entwickeln, von denen ich leben kann. Und mich hat allerdings die Situation dann damals quasi dahin geprügelt, das machen zu müssen. Und heute bin ich Comiczeichner und es hat sich, nachdem ich diesen Schritt machen musste, den ich mich nicht getraut habe, nachdem mich das Leben quasi gezwungen hat sich das alles ganz wunderbar aufgelöst. Und heute lebe ich wirklich von dem, was ich wirklich bin und machen möchte. Und muss sagen, vor was muss man da eigentlich noch große Angst haben? Also der Mensch denkt, der Herrgott lenkt so ungefähr. Ich wollte mit aller Gewalt seriös sein und darf heute das machen, was ich wirklich bin.
Ich kann Frau Morin zwar nicht sehen, weil sie in Berlin sitzt, aber sie lächelt bestimmt.
Ja, genau.
Warum? Ja,
sie sind hell. Metapher, die habe ich, da habe ich mich gerade sehr drin gefunden.
Welche Metapher, Entschuldigung?
Die Brunnen.
Die Brunnenmetapher. Ja, was haben Sie denn gefunden, als Sie da in den Brunnen gefallen waren? Was war da im Wasser?
Naja, wirklich das Vertrauen, dass ich nicht so viel mich auf meinen Kopf verlassen soll, der mir irgendwie, wie auch immer, vorgibt, wie die Welt richtig zu sein hat, sondern auch eher auf den Bauch zu hören und es zuzulassen. Und es ist zwar immer ein Risiko, aber das Leben ist nun mal auch ein Risiko. Und wenn es dann gelingt, ist es das ganze Glück.
Alles richtig gemacht, Frau Morin?
Ja, er ist dem Glück der eigenen Bestimmung gefolgt. Zwar darüber, dass er erstmal in den Brunnen reingefallen ist und das tut natürlich auch erstmal weh und vielleicht bricht man sich sogar einen Knochen, aber das verheilt ja auch unten in der Erde dann wieder. Es gibt ja auch Kliniken und Ärzte außerdem oder Therapie, die einem helfen kann. Wichtig ist einfach zu wissen, wir leben ja in einer Zeit, in der im Grunde genommen alle Märkte immer zu voll sind. Vielleicht war das ja auch immer so. Und wenn es darum geht, neue Wege zu gehen, kommen wir gar nicht drum rum, dass wir uns an den Rand stellen. Weil nur vom Rand aus können wir die Dinge überhaupt neu sehen. Also alle Verjüngung, alle Veränderung, alles impulsiv Neue, Eruptive kommt vom Rand. Insofern müssen also Leute erstmal rausfallen. Und das wäre mir ein Herzensanliegen, also auch Jüngeren oder Älteren, wie auch immer, da Mut zu machen, dass diese Dinge Zeit brauchen und dass es auch Jahre geben kann, die fernab davon sind, dass man mit Ovationen rechnet. Also, dass ich selbst hier so munter daherreden kann, hat auch Gründe. Ich selbst bin eher Krisenexpertin und habe insofern also noch dazu die Professionalität der Beratung gelernt. Aber dass ich heute Menschen raten kann und auch wegweisend da wirken kann, das hat vor allem damit zu tun, dass ich selbst vielfältige persönliche, berufliche Krisen meistern durfte und musste, also gesegnet bin damit, diese Erfahrung machen, gekonnt zu haben. Was man lernt, ist eben ein tiefes Vertrauen und vor allen Dingen auf diesen vermeintlichen Umwegen macht man unglaubliche Erfahrungen. Also ich habe PR gelernt und habe Kommunikationswissenschaften studiert im In- und Ausland und war an 7 Unis. Also das hört sich auch alles toll an, wenn man nur unterwegs ist. Ist es sehr, sehr schwierig, auch leidvoll. Und von außen mitunter wird man schon aufgegeben, auch das kann passieren und kann doch später wieder aufstehen und mit Dingen, die auf anderen Wegen nicht zu entwickeln sind, als eben nur über diesen, dann wieder ans Licht treten. Und so sitze ich ja auch hier und rede zu Ihnen, weil ich diesen Weg hinter mir habe und hoffe, dass andere darüber Mut schöpfen, auch in solchen Dunkelphasen, in solchen Inkubationsphasen, in der Hoffnung zu bleiben, dass das wohin führt.
Ich habe Berichte von Menschen gelesen, die bei Ihnen in der Beratung waren, Frau Morin, und da ist mir ein Bericht ganz besonders aufgefallen, da ging es um einen Geldschein.
Ja.
Können Sie das mal erklären, was Sie da gemacht haben in der Beratung?
Also das ist eine kleine, sehr schöne Übung. Man nimmt einen Geldschein. Also Sie kommen zu mir, Frau Schmieding, und sagen, ich bin da an der Stelle gescheitert und ich fühle mich also überhaupt unwert und bin nichts mehr wert. Und dann gucke ich Sie an und sage, aha, haben Sie Geld bei? Und dann sagen Sie, ja. Ich sage, ich brauche den größten Schein und Sie haben Gott sei Dank einen 200er dabei. Dann geben Sie mir den. Und dann nehme ich den und dann zerknüttel ich den mal ordentlich. Und dann frage ich so, wollen Sie denn jetzt wieder? Da lachen Sie und sagen, ja klar. Dann stehe ich auf und trete einmal ordentlich drauf. Ich bin 1,85 und wiege 85 Kilo, auch nicht sehr fraulich, aber gut. Bin also eine Frau mit Standvermögen und trete dann darauf rum. Also, dann sage ich so, wollen Sie den jetzt zurückhaben? Und dann sagen Sie, ja klar, dann spucke ich nochmal drauf. Ich komme aus Westfalen, ja. Und dann sagen Sie, Sie wollen den dennoch haben. Ja gut, dann haben Sie den also zurückbekommen und ja, Sie können also weiter damit einkaufen.
Das heißt, man ist selber so viel wert wie etwas, was vermeintlich nichts mehr wert war, aber seinen Wert trotzdem erhalten hat.
Unbedingt.